Die Seepferdchen, die sehen ja doch ziemlich einzigartig aus. Auf den ersten Blick würde man nicht vermuten, dass sie zu den Fischen gehören. Warum zählen Seepferdchen trotzdem zu den Fischen?
Ja, das ist in der Tat wirklich lustig, weil die haben ja keine Schuppen zum Beispiel. Und dann denkt man erstmal, was soll daran, das ist doch kein Fisch und das Gesicht ist auch so unfischig eigentlich. Was man aber sagen kann, die haben Flossen. Die sind nicht besonders groß, aber alle haben Flossen. Und die wichtigste Flosse ist die Rückenflosse. Die macht so eine ondulierende Bewegung und dadurch entsteht der Vortrieb. Sie haben aber auch eine Schwimmblase beispielsweise und noch diverse andere Körpermerkmale, die sie also zu Fischen machen.
Seepferdchen sind ja nicht besonders schnelle Schwimmer. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass zum Beispiel das Zwegseepferdchen mit einer Spitzengeschwindigkeit von 1,5 Metern pro Stunde sogar als langsamster Fisch der Welt gelte. Zum Vergleich, Weinbergschnecken kommen etwa doppelt so schnell voran. Für Fressfeinde also ein leichtes Spiel. Wie überleben Seepferdchen trotzdem in der rauen Welt der Ozeane, wo es ja doch um Fressen und Gefressenwerden geht?
Ja, also die sind in erster Linie einmal Meister der Tarnung. Es ist verblüffend, dass die zum Beispiel ihre, also nicht alle Arten, aber viele Seepferdchenarten können also ihre Körperfarbe verändern, so ein bisschen ähnlich wie auch Chamäleons das tun. Die können manchmal wirklich bunteste Muster erzeugen, die dann aber auch wieder verschwinden. Es ist einerseits eben zur Tarnung sehr wichtig, aber die können, vermuten Wissenschaftler, auf diese Weise auch miteinander kommunizieren. Also blöd gesagt sagen, heute bin ich nicht so gut drauf oder wollen wir nicht heute uns mal paaren. All so eine Dinge können die mitteilen. Aber wie können die überleben? Die sind sehr clever. Die haben ja so einen Greifschwanz und mit diesem Greifschwanz halten die sich mit Vorliebe zum Beispiel an Seegrashalmen fest. Und warten da gemütlich, bis Beute heranschwimmt. Und dann haben sie eine spezielle Saugschnapptechnik. Also die haben ja diese Schnauze, deswegen, also dieser Kopf, der so ein bisschen pferdeartig aussieht, der hat ja so eine lange Schnauze. Und die ist wie so eine Saugröhre. Und dann erzeugen sie einen Unterdruck im Maulbereich, sozusagen im Rachenbereich. Und dann wird also die Nahrung, im Zweifelsfall Zooplankton, in Windeseile eingesaugt. Also es ist quasi eine der schnellsten Bewegungen überhaupt im Tierreich, entsteht beim Saugschnappen der Seepferdchen. Also perfekt getarnt warten die auf ihre Beute, bis die quasi angeschwommen kommt und schnapp, schon haben sie wieder gefressen. Manche essen bis zu 4000 Kleinstkrebse pro Tag. Und natürlich hilft ihnen auch ihre Panzerung. Die haben so einen sehr raffinierten Panzer, der gut beweglich ist, aber doch sehr stabil, dass sie also nicht so leicht geknackt werden können von Raubfischen und wahrscheinlich denen auch schwer im Magen liegen, wenn die tatsächlich doch mal verschluckt werden. Natürlich können die nicht so gut wegschwimmen, ja, aber man sieht sie entweder nicht und dann sind sie auch noch super schwer zu knackende, schwere Brocken im Magen.
Das Seepferdchen erstaunt oder erfreut manche ja sogar, weil bei dieser Gattung die Männchen schwanger werden. Wie ist das möglich?
Ja, das ist wurde lange auch nicht geglaubt. Also noch vor, glaube ich, so 200 Jahren hielt man das für das kann irgendwie nicht sein. Man hat das falsch beobachtet und so. Aber mittlerweile ist das also zweifelsfrei erwiesen. Es sind tatsächlich die Männchen, die die Eier austragen, die befruchteten Eier. Und zwar haben die so etwas wie so ein Känguru, so einen Tragebeutel, könnte man erstmal sagen, gar nicht so was Besonderes. Aber das Coole beim Seepferdchen ist eben, dieser Tragebeutel, diese Bauchtasche, die wird nach der Befruchtung der Eizellen verschlossen. Und die spielt dann quasi so eine Doppelrolle von Plazenta und Gebärmutter. Also man muss eigentlich sagen, Gebärmutter und Plazenta. Und erst kurz vor der Geburt wird die wieder geöffnet und dann wird das wirklich, haben diese Seepferdchen, Väter, diese Werdenden, so eine Art Wehen. Und dann müssen die also auch rauspressen. Und wie gesagt, manche Seepferdchenarten, die haben Wurfgrößen von bis zu 2000 Babys. Die werden also da rausgepresst. Das kann Stunden dauern. Es gibt aber auch manchmal den Fall, dass es mehrere Tage dauert. Und zwar, wie kommen die da rein? Also es ist sehr lustig, wenn die sich paaren, die Seepferdchen, die sind übrigens meistens monogam, also die Pärchen bleiben zusammen, oft ihr Leben lang. Und also die schmiegen sich dann so aneinander und lustigerweise ist es so, dass die Weibchen so eine Art penisartiges Organ dann ausfahren und damit ihre Eier in diese Bauchtasche oder in die Nähe dieser Bauchtasche spritzen. Und dann werden sie also besamt von den Männchen, aber das ist der viel weniger spektakuläre Vorgang sozusagen. Wieso das dazu kam, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Eine Theorie ist, dass bei den Seepferdchen die Produktion der Eizellen für die Weibchen ganz besonders viel Energie und Kraft erfordert, ist immer anstrengender und aufwendiger als die Produktion von Spermien, aber bei den Seepferdchen muss das besonders krass sein sozusagen und dass dann quasi die Natur sich so behilft, dass halt die Männchen den Job der Schwangerschaft übernehmen und die Weibchen unterdessen in Ruhe fressen können, so 2 bis 4 Wochen lang und die neuen Eizellen herstellen können und es kommt erst dann wieder zum Geschlechtsverkehr und zu einer erneuten Schwangerschaft, wenn der Partner sozusagen nach der Geburt wieder bereit ist.
Ob Fische Emotionen haben oder nicht, darüber wird ja immer wieder geforscht und auch gestritten. Für Ihr Buch Crazy Horse haben Sie sich jahrelang mit Seepferdchen auseinandergesetzt. Was sagen Sie, haben Seepferdchen Emotionen?
Puh, das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, ich habe mich eher so ein Jahr lang wirklich intensiv mit den Viechern beschäftigt, aber immerhin, also 12 Monate. Und mit den Emotionen. Ich tendiere zu ja, aber das ist auch so ein bisschen die Frage, wie man jetzt Emotionen definiert. Ne? Was ich sehr verblüffend fand, war eine konkrete Beobachtung. Ich war bei so einer Fischzüchterin, Seepferdchenzüchterin auch, die wird auch im Buch besprochen, so, also gefeatured, kann man sagen, als so eine Seepferdchenflüsterin, weil die hat sehr viel Erfahrung mit unterschiedlichen Arten von Seepferdchen gesammelt. Und sie zeigte mir etwas Verblüffendes, wenn dann zum Beispiel Seepferdchen einer bestimmten Art in so einem Wasserbecken waren, in so einem Aquarium waren, hat die an der Scheibe, die so ein bisschen wie gestreichelt, aber durch das Glas hindurch, ja. Aber selbst das bewirkte, dass die ihre Farbe verändert haben. Ja, also das, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, aber plötzlich hatten die eine andere Farbe und diese Frau Theis hat mir erklärt, ja, die reagieren also auf Berührung, ja, und ändern dann ihre Farbe und zwar auch immer, diese Art wird zum Beispiel heller, wenn sie angenehme Berührungen erlebt. Jetzt kann man natürlich sehr viel sagen, ja, was heißt schon angenehm, ne? Und wie weit sind die Empfindungen von Seepferdchen den unsrigen vergleichbar und so. Das ist also ein sehr, sehr weites Feld. Auf jeden Fall kann man sagen, dass eben Farbveränderungen nicht nur passieren, um sozusagen sich unsichtbar zu machen oder mit dem Hintergrund, mit der Umgebung zu verschmelzen, sondern eben auch, um Signale zu geben. Zum Beispiel, ich bin paarungsbereit oder ich bin aufgeregt, solche Dinge. Ja, ob die jetzt wirklich, also Frau Theis sagte, es gibt sogar auch Farbveränderungen, beispielsweise wenn der Lebenspartner eines Seepferdchens im Aquarium verstirbt, dann können die Farbe aus Trauer verändern. Da hat aber tatsächlich dann ein anderer Seepferdchenexperte gesagt, das hält er für eine Überinterpretation, das habe er nie beobachtet. Also es ist bei der Tierforschung in diesen Bereichen, so bei der Verhaltensforschung, immer so eine Grauzone auch, ne, wo man vielleicht auch manchmal zu viel reininterpretiert. Ich habe versucht, in meinem Buch da so einen Mittelweg zu beschreiten und manchmal habe ich einfach auch sehr gestaunt, aber ich bin dann auch der Typ, der das dann auch vieles wieder kritisch hinterfragt und sagt, ich habe da zwar gestaunt, aber man könnte sich vielleicht auch so und so etwas bodenständiger oder weniger romantisch erklären, das eine oder andere.
Zum Schluss wagen wir doch noch einen Ausblick. Ein großer Teil der Meere gilt ja als überfischt. Die Ozeane leiden unter den steigenden Temperaturen, unter Plastikmüll und Lärm. Wie geht es dem Seepferdchen? Hat es eine Zukunft?
Ja, das ist sehr von der Art abhängig, würde ich sagen. Und zwar, man denkt eigentlich, also ich dachte auch zu Beginn der Recherchen für das Buch, es gibt halt Seepferdchen, aber es gibt ungefähr 44 unterschiedliche Arten von Seepferdchen. Das ist übrigens auch eine Sache, über die die Fachleute streiten, weil die Abgrenzung mancher Arten ist relativ schwierig. Also manche sehen sehr ähnlich aus, sind aber mit Sicherheit zwei unterschiedliche Arten. Andere gleichen sich überhaupt nicht und so, ne? Oder es ist also nicht immer ganz auf den ersten Blick ersichtlich, dass es unterschiedliche Arten sind. Es kann auch zum Beispiel an der Verhaltensweise liegen, dass man sagt, oh Mensch, die sind so anders im Verhalten, das kann nicht dieselbe Art sein und so weiter und so fort. Aber es gibt unglaubliche Unterschiede. Es gibt zum Beispiel welche, die sind so groß wie ein Fingernagel, andere sind eben 35 Zentimeter groß und die leben auch nicht alle in Seegraswiesen. Das ist so der Klassiker. Zwischen Seegrashalmen verstecken die sich gerne. Es gibt aber auch zum Beispiel welche, die leben in Mangrovenwäldern. Dann gibt es sogar auf hoher See manchmal das Phänomen, dass Seepferdchen von Fischern mit ihren Schleppnetzen hochgezogen werden. Also es gibt eine doch gewisse Vielfalt an Lebensräumen, die sie bevölkern. Und da ist es halt auch sozusagen unterschiedlich, wie stark sie bedroht sind. Leider für die Seepferdchen leben sehr viele Arten in den gleichen Gebieten wie auch Garnelen. Und Garnelenfischerei ist halt sehr populär, weil die so wahnsinnig gern gegessen werden, auch in der Schweiz, auch von mir, muss ich zugeben. Und da werden die sehr, sehr oft als Beifang mit rausgezogen und sterben dann. Ja, das ist so das eine große Problem, was die haben. Und dann in der Tat, wie angesprochen, gibt es halt sehr stark diese Verschmutzung der Meere. Es ist bei Seepferdchen weniger der Plastikmüll, der ein Riesenproblem ist, aber für Seepferdchen steht es nicht so im Vordergrund. Für Seepferdchen sind so andere Schadstoffe, die ins Meer gelangen, aber auch die zunehmende Verbauung der Uferbereiche von Meeren, ja, weil die leben sehr oft in Küstenregionen. Und in Küstenregionen ist natürlich auch die Aktivität der Menschen ja besonders hoch. Man hat da die ganzen Hotels, die Leute, die mit Motorbooten rumfahren und so weiter und so fort. Man hat zum Teil Überdüngung, irgendwelche Schadstoffe aus der Landwirtschaft, die ins Meer gelangen. All das kann zum Beispiel dazu führen, dass zu viel Algenwachstum entsteht und dann zum Beispiel das Seegras, die Seegraswiesen zu wenig Licht bekommen. Also diese ganzen Lebensräume sind recht delikat. Und dann gibt es noch zusätzlich die chinesische traditionelle Medizin, die Seepferdchen auch in Rezepten verwendet, beispielsweise zur Potenzsteigerung, aber auch gegen diverse andere, also für gewisse andere Anwendungen wird das benutzt. Da gibt es auch immer wieder Proteste dagegen. Das ist auch ein Problem. Aber man muss sagen, prozentual ist der Anteil der Seepferdchen, die von der chinesischen Medizin sozusagen verbraucht werden, wenn man das so nennen will, dann doch relativ niedrig im Vergleich zu denen, die aus den anderen genannten Gründen Probleme haben. Ist so ungefähr, lassen Sie mich nachdenken, ich glaube, es sind so knapp 2 Dutzend von den 44 Arten, um die sich also Fachleute zunehmend Sorgen machen, dass die sogar eines Tages aussterben könnten. Also man kann nicht sagen, die Seepferdchen sterben aus. Es gibt Arten, denen geht es halbwegs okay und andere, beispielsweise eines, das nur vor der Küste Südafrikas lebt, sind wirklich kurz vor dem Aussterben leider.